Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Einzwinger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Digitalisierung verstärkt die soziale Spaltung, so die Erkenntnis der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sie aus einer Studie zieht, die sie in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse wurden Anfang dieser Woche veröffentlicht und in der Studie, da ging es um die Umsetzung des Digitalpakts Schule und eine Erkenntnis ist, dass dieser Digitalisierungsschub, der von dem Paket ausgehen soll, nicht überall ankommt. Warum ist das so? Die Erkenntnis, dass sich im Zuge der Digitalisierung auch die soziale Spaltung vertieft, die ist nicht neu. Aber umso wichtiger, dass wir uns fragen, wie können wir das verhindern, überwinden? Auch über die Vermittlung digitaler Kompetenzen? Darüber werden wir hier heute sprechen. Digitale Kompetenzen, wie wichtig sind die und wie können wir sie chancengerecht vermitteln? Sie können sich beteiligen, Ihre Fragen und Anregungen in dieser Sendung einbringen. Rufen Sie uns dazu kostenfrei unter dieser Nummer an. 00800 4464 4464 oder mailen Sie an campus@deutschlandfunk.de. Vor allem auf die Eigeninitiative der Schulen, Lehrkräfte, also Elternschaft, ist es derzeit noch zurückzuführen, wenn Schulen gut digital aufgestellt sind. Der Digitalpakt in seiner Umsetzung ist in dieser Woche von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft also kritisiert worden, weil eben in der digitalen Transformation und in Sachen digitale Kompetenzvermittlung nicht unbedingt Chancengleichheit herrscht. Über die Studie haben wir hier auch in Campus und Karriere zu Beginn der Woche berichtet und wir greifen das heute noch einmal auf. Digitale Kompetenzen vermitteln, wie wichtig ist das? Das auch für die Chancengerechtigkeit. Und mit dabei sind heute Gide Jensen. Sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. In dieser Funktion auch zuständig für den Bereich Weltbeste Bildung für jeden. Und da geht es unter anderem um Bildungs- und Forschungspolitik. Grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Ralf Müller-Eiselt ist uns zugeschaltet. Er ist der Leiter des Programms Digitalisierung und Gemeinwohl bei der Bertelsmann Stiftung, beschäftigt sich schon länger mit dem Wandel des Lernens im Zuge der Digitalisierung. Schönen guten Tag auch Ihnen.
Guten Tag, herzlich willkommen in die Runde.
Und Micha Palesche ist dabei, Rektor der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule Karlsruhe. Die Schule hat schon vor 5 Jahren eine Auszeichnung bekommen als erste Smart School des Bitkom e.V. in Baden-Württemberg. Willkommen auch an Sie in dieser Runde.
Ja, hallo.
Smart School heißt, Ihre Schule ist schon digital gut aufgestellt. Und was heißt das in der Praxis?
Ja, Smart School ist vielleicht ein Titel, der zunächst mal irreführend sein kann. Sicherlich ist es so, dass wir relativ gut ausgestattet sind. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon mal das eine Dilemma, das wir haben. Das kommt zum einen immer darauf an, wo steht die Schule? Also was ist der Schulträger? Wir haben das Glück beispielsweise in Karlsruhe, dass die Stadt Karlsruhe da Ressourcen freigibt und auch da sehr kooperativ ist. Aber ich glaube, und das ist ja auch etwas, über das wir wahrscheinlich im Laufe dieser Runde nochmal sprechen werden, es geht, glaube ich, um viel, viel mehr. Smart vielleicht auch im Sinne von zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, Veränderungsprozesse in Schulen anzustoßen, bei denen digitale Medien natürlich ein wichtiges Element sind, aber eben nur ein Teil des Veränderungsprozesses.
Wie Sie schon sagen, kommen wir auch noch drauf, was das genau heißt. Es geht nicht nur rein um die Ausstattung. Sie sind gerade erst ausgezeichnet worden von der Heraeus-Stiftung und dem Deutschen Philologenverband mit dem ersten Platz beim Deutschen Lehrkräftepreis als vorbildliche Schulleitung. Glückwunsch erstmal dazu. Wenn wir auf die Ergebnisse der eingangs erwähnten Studie zurückgreifen, ob eine Schule digital gut aufgestellt wird, hängt auch stark vom Engagement in der Schulgemeinde grundsätzlich ab. Würden Sie das bestätigen?
Also ich kann das durchaus bestätigen. Ich glaube, was bei uns tatsächlich ein entscheidender Prozess war, ist, dass wir eigentlich nicht warten wollten auf das, was dort kommt, vielleicht auch auf Gelder des Digitalpakts, die wir natürlich jetzt sehr, sehr gerne auch nutzen, sondern wir immer überlegt haben, wie können wir selber uns helfen, wie können wir aber auch aus der Schulgemeinschaft heraus die Potenziale nutzen, die da sind und da wirklich auch vielleicht über Elterninitiativen etwas zu starten von Seiten der Kolleginnen und Kollegen, alternative Möglichkeiten zu finden, vielleicht auch an Ressourcen zu kommen, in Kooperation eventuell auch mit Unternehmen oder andere Quellen. Und ich glaube, das ist etwas, das ich durchaus auch bestätigen kann. Ja.
Hört man auch raus, also wenn Sie das alles aufzählen, was alles gemacht wurde, weil Sie gesagt haben, Sie wollten nicht warten. Andere, die haben möglicherweise ja ganz andere Probleme und Sorgen an ihren Schulen. Heißt das also tatsächlich mit Blick auf die Chancengleichheit Pech, wer auf eine Real- oder Hauptschule geht, weil da die Kräfte eben anders gebunden sind, die Probleme anders gelagert sind und kein Kopf für die Digitalisierung da sein kann?
Ich würde das gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt, oder die Schulen haben jetzt auch durch den Digitalpakt die Möglichkeit, eine digitale Ausstattung zu bekommen. Und ich würde das gar nicht sagen, dass es unbedingt, natürlich hat jede Schule ihre Besonderheiten und ihre besonderen Herausforderungen. Ich glaube, das schon. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, das Problem ganz woanders liegt. Es liegt sicherlich auch in der Antragstellung. Also, dass einfach Schulen da vielleicht noch viel zu wenig Unterstützung haben, bei der Beratung an den unterschiedlichen Orten, sei es denn, was es an technischen Möglichkeiten gibt, sei es aber auch dann in der Überlegung, wie können Lehr- und Lernsettings aussehen, die sich dann verändern, wenn ich eben digitale Medien vermehrt einsetze. Und das ist etwas, das hat man in seiner LehrerInnen-Ausbildung nicht gelernt. Das sind ja quasi neue Dinge. Man nutzt vielleicht Geräte im Alltag, aber in den Schulen ist das nicht so. Und ich glaube, deswegen tun sich Schulen schwer. Ich glaube nicht, dass das zentrale Problem ist oder dass das die Herausforderung der einzelnen Schulart ist. Das glaube ich nicht. Da gibt es auch gute Beispiele dafür, dass das wirklich überall auch gelingen kann. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass das Thema in die Breite zu bringen.
Auch das Punkte, die wir hier noch ansprechen werden. Wo liegen denn eigentlich auch die Hürden, wenn es auch darum geht, Gelder abzurufen? Sie haben schon einiges angesprochen, aber auch wenn es darum geht, dann die technischen Mittel auch einzusetzen in den Schulen selbst. Ralf Müller-Eiselt von der Bertelsmann Stiftung Bildung von Morgen ist unter anderem Ihr Schwerpunktthema. Wie wichtig ist in unserer Gesellschaft grundsätzlich digitale Kompetenz?
Also aus meiner Sicht, und das können wir durch sehr, sehr viele Erhebungen jetzt auch schon sehen, ist das sowas wie eine Kulturtechnik mittlerweile geworden, weil eben in ganz vielen Bereichen unseres Lebens und sei es bei der Jobvergabe, sei es bei der, wenn ich eine Versicherung suche, bei den Dating-Apps, ja, beim Shopping, überall entscheiden eben automatisierte Systeme, Algorithmen auch darüber, welche Angebote ich bekomme. Und damit muss ich mich zurechtfinden. Und diese Techniken haben uns einfach in unserem Leben mittlerweile einen wesentlichen Stellenwert gewonnen. Und insofern aus meiner Sicht wirklich eine Grundkompetenz, eine Kulturtechnik, die wir sowohl in der Schule, aber eben auch weit darüber hinaus in der breiten Bevölkerung benötigen.
Was, wer sie nicht beherrscht, die Grundkompetenz, die Kulturtechnik? Technik?
Dann kann man zumindest an der einen oder anderen Stelle Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Und ich möchte da jetzt kein Katastrophenszenario rausarbeiten. Aber wenn man sich mal so anschaut, wie gehen die Bevölkerung, wie geht die Menschen mit Digitalisierung im Alltag um, dann kann man eben, also vielleicht sprechen wir mal kurz überhaupt, was verstehen wir unter digitalen Kompetenzen. Und an der Stelle kann man, finde ich, ganz schön die Unterschiede auch aufzeigen. Es gibt da so vielleicht drei Bereiche, ne? Also der erste, der anwendungsorientierte Bereich, also wie nutze ich Digitales, ne? Und das ist was, wo man sehen kann, dass irgendwie in der Breite der Bevölkerung alle inzwischen ganz ordentlich mit Smartphones umgehen können. Also die Anwendungskompetenz ist etwas, wo wir nicht so stark die soziale Spaltung sehen. Wo wir sie sehen, ist bei den anderen beiden Dimensionen, bei der Frage, wie funktioniert das alles, also quasi die technologische Perspektive, und wie wirkt das? Also was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auch für mein Leben? Und bei diesen beiden Dimensionen, da sehen wir eben wirklich sehr, sehr große Unterschiede mit Blick auf Bildungsgrad, auch mit Blick auf Alter, mit Blick auf Art des Jobs, den ich ausübe, also eher im Büro oder andere Tätigkeiten. Und genau an diesen Stellen, da haben wir, glaube ich, wirklich eine Herausforderung als Gesellschaft zu lösen.
Es gibt also eine Wissenskluft, die sich aber nicht jetzt nur rein durch soziale Herkunft zieht, sondern eben, was Sie gesagt haben, auch eine Generationenfrage ist. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
Ja, also ich kann es mal an einem Beispiel erklären. Wir haben gerade vor letzte Woche eine Studie zum Wissensstand über Algorithmen und künstliche Intelligenz in der Bevölkerung herausgegeben. Und da sehen Sie eben zum einen die positive Nachricht, ne, dass tatsächlich inzwischen die Bekanntheit solcher Begriffe durchaus größer wird, dass auch der Anteil derjenigen in der Gesamtbevölkerung, die man so als Unwissende bezeichnen könnte, also die weder von den Begriffen gehört haben, noch von sich behaupten, dass sie so teilweise überhaupt gewisses Wissen darüber haben, sinkt. Also das ist vielleicht noch, war vor ein paar Jahren, vor 4 Jahren noch über die Hälfte, inzwischen so 40%. Also das ist schon eine Entwicklung in die richtige Richtung. Und dann gibt es eben wirklich an zwei Dimensionen ganz große Kluft, die Sie sehen beim formalen Bildungsgrad. Also wer ein Abitur hat, hat zu 97% schon mal vom Algorithmus gehört. Bei Leuten mit Hauptschulabschluss oder Volksschulabschluss ist das gerade mal 54%. Und beim Alter eben tatsächlich auch. Also da ist der Anteil der, wenn Sie so wollen, Wissenden bei den unter 60-Jährigen immerhin 2/3 und bei den über 60 sind wir da nur bei etwa 40%. Und das sind schon sehr große Unterschiede, die Sie da sehen. Und noch dazu kommen, dass diese Unterschiede auch größer werden. Also gerade wenn man jetzt so Zeitreihen sich anschaut, dann geht die Schere tendenziell da sogar weiter auseinander.
Und Sie haben es schon beschrieben, was es bedeutet, wenn man digital in Anführungsstrichen abgehängt ist, zumindest in Teilen des Alltags. Ist die Kulturtechnik, wie Sie es beschrieben haben, die digitale Kompetenz einfach unabdinglich? Gide Jensen, als Politikerin, die auch die digitale Bildung ja zum Thema hat, als wie wichtig sehen Sie digitale Kompetenzen an?
Ich glaube, das ist eine maßgebliche Frage, wie zukünftig auch nächste Generationen sich aufstellen können in jeglicher Hinsicht. Und meine beiden Vorredner haben ja schon aus ihrer Perspektive ganz gut herausgearbeitet, wie weitreichend eigentlich digitale Kompetenz heute, aber auch zukünftig ist und sein wird. Und dass es vor allen Dingen eine soziale Frage ist, die ja in der frühesten Bildung oder Bildungsebene gelegt wird. Und das startet ja zum Teil schon in den Kitas, in der Grundschule. Und wenn es darauf ankommt, aus welchem Elternhaus man kommt, wenn es darauf ankommt, noch kombiniert, wie die Lehrkräfte sind, mit denen man zu tun hat, wo die Kinder ja auch einen Großteil ihres Lebens verbringen und gebildet werden, dann darf uns das auch als Politik, und aus dieser Perspektive würde ich das jetzt beantworten, nicht zufrieden stimmen, wenn maßgeblich unterschiedliche Standards von Bundesland zu Bundesland bestehen, sondern dann müssen wir schauen, gemeinsam, und das klang ja auch bei beiden Vorrednern an, dass wir bestimmte Schlüsse daraus ziehen, die Politik jetzt auch dringend dann so umsetzen muss, um Lösungen zu finden für ja schon bekannte Probleme. Das sind ja alles keine neuen Erkenntnisse, die wir haben. Mhm. Nur diese Studien tragen dazu bei, dass man es eben nochmal wieder auf die Agenda bekommt. Und das ist unheimlich wichtig.
Und das genau lag mir nämlich gerade auf der Zunge, dass das alles ja nicht erst seit gestern so zu beobachten ist, sondern dass wir auch hier schon mehrere Sendungen immer wieder auch dazu gemacht haben. Es ging nicht nur um die digitale Kompetenz, aber immer wieder auch um die Bildungsgerechtigkeit, um die Chancengerechtigkeit, die wir hier besprechen. Und man merkt, man dreht sich da nicht im Kreis, das auf gar keinen Fall, weil es passiert ja was. Aber es passiert eigentlich nicht so, dass wir erkennen können, das wird wirklich ernst genommen, auch in der Gesellschaft und auch in der Politik. Sie haben jetzt die Bund-Länder-Ebenen angesprochen. Das ist auch immer wieder ein Grund, der genannt wird, warum es nicht vorangeht. Aber wenn Sie auch beschreiben, was es bedeutet, digital abgehängt, wie kann und muss jetzt diese Kluft, die gerade ausgemacht wurde, geschlossen werden? Also Politik muss reagieren.
Vollkommen richtig. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Ebenen. Die eine ist definitiv die Kommunikationsebene, und zwar zwischen den unterschiedlichen politischen Ebenen. Bund, Länder wurden angesprochen. Ich würde durchaus noch die Kommunen und auch die Schulen mit reinnehmen, weil auch da, das zeigen ja auch die Studien, die wir heute diskutieren, dass es teilweise zwischen Stuhlträger und der jeweiligen Schule oder den Schulleitungen auch schon Bereiche gibt, wo man nachbessern muss, und zwar nicht meistens an der Schulleitung, sondern eher bei den Trägern, weil die Initiative von den Schulen häufig kommt, aber die Träger sind die, genau. Also ich würde sagen, eine Kommunikationsebene, die wir auf Bundesebene definitiv jetzt anpacken werden und müssen, ist, dass wir schnellstmöglich, und das wird gerade im Ministerium auch mit den Ländern vorbereitet, einen großen Bildungsgipfel auf den Weg bringen müssen, damit wirklich alle Beteiligten, die im Bereich Bildung mitmischen, sich mal an einen großen Tisch setzen und aus meiner persönlichen Haltung auch mehrere Tage gerne mal offen alles ansprechen, was so in den letzten Jahren liegen geblieben ist, wo man ansetzen muss. Und dann die Ableitungen zu treffen, die für die jeweiligen Ebenen notwendig sind. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt immer nur am Geld liegt, auch, aber auch am Einsatz des Geldes und an der Verfügbarkeit des Geldes. Das haben wir ja auch schon gehört. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir auch relativ zeitnah ansetzen können. Und darum soll es ja auch gehen.
Micha Palesche, wenn Sie das als Schulleiter hören, ein runder Tisch, sicher ist immer gut zu reden. Aber reicht Ihnen das, wenn Sie auch in die zurückliegenden Jahre schauen, was da bislang geschehen ist?
Naja, ich glaube, es herrscht ja Konsens in vielen Teilen, dass sich etwas verändern muss. Ich glaube tatsächlich, was wir brauchen, ist deutlich weniger Bürokratie. Ich glaube, das wird bei ganz, ganz vielen Prozessen einfach deutlich, dass das ein großer Hemmschuh ist. Und ich spreche jetzt nochmal aus der Perspektive auch der Schulleitung. Ich glaube, man braucht natürlich Rahmenbedingungen, man braucht Beratung, um eben auch beispielsweise bei der Freisetzung des Geldes des Digitalpakts wirklich auch eine gute Beratung zu haben, diese dann auch wirklich zielgerichtet zu beschaffen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber das Thema ist eben umso dringlicher als je zuvor. Und ich glaube, es ist wirklich auch gut investierte Zeit und gut investiertes Geld, wenn man das im schulischen Kontext betrachtet. Und wir sprechen ja auch über Bildungsgerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit. Und es ist eben so, dass wir eben in den Schulen alle Kinder haben. Ja, das ist ja, wenn man sich manche Veranstaltungen beispielsweise anschaut, die außerschulisch stattfinden, die auch eben, ich sag mal, wenn man es digitale Kompetenzen nennen mag, wäre vielleicht ein Bereich das Programmieren oder das Coding, dann kann ich eigentlich ganz gut auch bei unseren Elternschaft beobachten, wer schickt seine Kinder dorthin. Das sind eben nicht die Kinder, die es vielleicht bräuchten, sondern das sind eher vielleicht Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern, die eben auch erkennen, dass das vielleicht auch ein wichtiges Element ist. Aber ich glaube, das muss in den Schulen ankommen, es muss in den Schulen auch vermittelt werden und gelebt werden. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir da bald ins Handeln kommen.
Digitale Kompetenzen vermitteln, darüber sprechen wir heute an diesem Samstag in Campus und Karriere. Und Sie können sich noch beteiligen, wenn Sie mögen, indem Sie uns zum Beispiel anrufen. Die 00800 4464 4464 wählen, kostenfrei übrigens bundes- und europaweit, 00800 4464 4464, oder Sie schicken uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, gerne mit einer Rückrufnummer, wenn wir Sie in die Sendung stellen dürfen. Wie wichtig ist diese Vermittlung von digitaler Kompetenz auch mit Blick auf die Chancengerechtigkeit? Wir haben schon einiges gehört, werden gleich auch noch mal fragen, was kann Schule da eigentlich leisten? Herr Palesche hat es ja gerade schon auch beschrieben. Wie kommt man an die Kinder auch ran, an die man rankommen möchte, denen man vermitteln möchte? 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. I've been staring up at the grayest skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some paradise. Sometimes you gotta run from a broken heart before I turn into a ghost. Need a brand new start. Get myself headed to the coast, man. Gleich 14.25 Uhr. Wir sprechen heute in Campus und Karriere über die digitale Kompetenz. Wie wichtig ist sie auch mit Blick auf die Chancengerechtigkeit und wie vermittelt man überhaupt digitale Kompetenz? Und da haben wir gerade auch gehört von Micha Palesche, dem Rektor der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, dass es gar nicht so einfach ist, auch alle zu erreichen. Dass möglicherweise bei den einschlägigen Kursen, die Programmieren etwa zum Thema haben, eben nicht diejenigen kommen, die man auch mitnehmen möchte, wenn es darum geht, diese Kulturtechnik, wie sie Ralf Müller-Eiselt ja auch genannt hat, diese Grundkompetenz zu vermitteln. Micha Palesche, was kann Schule da leisten? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, naja, diejenigen, die es eigentlich auch betreffen sollte, die wir erreichen wollen, die kommen nicht. Was machen Sie?
Na, ich glaube, zunächst mal ist es so, dass sie zumindest ja in den Schulen da sind, die Kinder und Jugendlichen, und dass sie alle vor Ort sind. Und ich glaube, Schulen haben da eben die Möglichkeit, Angebote zu machen und die Chance einfach zu erhöhen, dass gerade Kinder und Jugendliche, die vielleicht sonst nicht diese Chancen bekommen, diese eben ergreifen können. Und je mehr Chancen sie eben bekommen, je mehr Angebote es gibt, desto höher ist da auch die Wahrscheinlichkeit. Und ich möchte da vielleicht einen Aspekt auch nochmal anmerken an dieser Stelle. Ich glaube, man könnte durchaus nochmal darüber sprechen, was heißt denn Kompetenzen oder digitale Kompetenzen. Ich bin da ganz bei Herrn Müller-Eisel, wenn er spricht darüber, dass es darum gilt, vielleicht so etwas wie eine Medienkompetenz zu entwickeln. Also sprich, wie gehe ich mit digitalen Medien um, wie nutze ich sie? Oder aber das große Thema Medienkritik, also wirklich, wir sprechen hier über Fake News oder andere Dinge, ja, die das sind wirklich ganz zentrale Elemente. Ich glaube, worüber wir auch sprechen könnten, und das ist, glaube ich, zentral, sind veränderte kulturelle Praktiken. Und ich würde eben, glaube ich, nicht sagen, dass Medienkompetenz an dieser Stelle eine extra Kulturtechnik ist, sondern ich würde sagen, es sind Kulturtechniken, die bestehende Kulturtechniken durchdringen. Das heißt, die das quasi bisherige Praktiken verändern. Und ich glaube, das ist etwas, das völlig losgelöst ist, also nicht völlig losgelöst, aber zumindest mal auch in Schulen gelebt werden kann, veränderte kulturelle Praktiken, veränderte Formen des Lehren und Lernens, die zunächst einmal nicht primär an digitale Geräte gebunden sind, sondern es sind andere Formen der Zusammenarbeit. Und das ist natürlich möglich, das kann jede Schule auch leisten, veränderte kulturelle Praktiken. Und ich glaube, das ist sicherlich nochmal ein interessanter Aspekt.
Und das würde Schule und auch Unterricht durchaus auch revolutionieren. Bleiben wir mal bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Es geht auch darum, Medienkompetenz zu vermitteln. Und wenn ich mich erinnere noch an die Zeit vor 2 Jahren, als die Schulen in den Lockdown gegangen sind und relativ schnell reagieren mussten, gucken mussten, wie gehen sie damit um, wie können sie trotzdem Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern machen, wie können sie Fernunterricht hinbekommen, da wurde überhaupt nicht mehr über Medienkompetenz gesprochen, eigentlich im Vorfeld ja schon nicht. Und man hat das Gefühl, hier wird eine Technik angenommen, weil man sagt, naja gut, wir brauchen die, die ist im Alltag schon längst da, aber die Grundlagen, die werden auch nicht geschaffen. Mhm. Mit Blick auf die Gesamtgesellschaft, Ralf Müller-Eisel, es ist ja nicht nur die Schule gefragt. Lebenslanges Lernen ist etwas, worüber wir auch hier ja immer wieder sprechen in dieser digitalen Transformation. Sehen Sie da überhaupt ein Bewusstsein in der Gesellschaft, was für eine Tragweite das hat und was für eine Verantwortung wir da alle auch haben?
Doch, also das Bewusstsein, das wächst in der Gesamtgesellschaft. Es gibt diese Unterschiede, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ich glaube, das wirklich Wichtige an der Stelle ist, dass man eben die Grundlagen legt. Und Sie sprechen das gerade an, über die Pandemie mussten dann plötzlich alle digital unterrichten, was sie sich vorher nie haben träumen lassen. Ne? Manche sind dann auch durch das Gitter gefallen, haben es nicht getan. Und in ganz vielen Schulen ist eine wahnsinnige Kreativität auch freigesetzt worden, damit umzugehen. Und ich glaube, was wirklich für uns als Gesellschaft jetzt wichtig ist und insofern auch für Politik, ja, dass man eben sicherstellt, dass wann immer wieder sowas passiert, wir irgendwie auch für sowas gewappnet sind und da eben die Grundlagen legt. Und ich möchte schon jetzt mal einen Punkt gerne wirklich als große Baustelle benennen, über den wir noch nicht gesprochen haben, und das ist die Lehramtsausbildung. Mhm. Es gibt da ganz interessante Untersuchungen, Erhebungen darüber, die einfach nur schauen, was passiert eigentlich in der Lehramtsausbildung.
Mhm. Und das ist eine Dauerbaustelle. Das steht bei mir dick auf dem Zettel, ja, auch als Punkt. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf die Kernkompetenzen kommen, weil man könnte ja auch sagen, gebt den Kindern wieder mehr Bücher in die Hand, schult erst einmal diese Grundkompetenzen, bevor es an Smartphone und Tablet geht. Die Gefahr besteht ja auch, und auch dazu gibt es Studien. Lesekompetenz geht verloren. In der Pandemie wurde die Mediensucht zu einem breiteren Problem. Deswegen auch an Sie nochmal die Frage, Herr Müller-Eisel. Mhm. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist ja eine weit größere, als die Schulen mit digitalen Mitteln auszustatten.
Ja, absolut. Das ist eine notwendige Bedingung, dass wir es in der Schule schaffen, dass wir auch die Sensibilisierung schaffen, wie wichtig die Veränderungen sind. Da bin ich ganz bei Herrn Perlesche, auch man muss es nicht getrennt betrachten, sondern von mir aus ist es auch eine integrierte Urtechnik. Und darüber hinaus geht eben die Aufgabe ganz stark auch an Arbeitgeberinnen, an Gewerkschaften, ja, da auch zu reflektieren, wie verändert die digitale Welt eigentlich die Art, wie wir leben, wie wir zusammenarbeiten auch. Und da gibt es einfach enorme Veränderungen. Und was sehr schade ist, ist eben, dass sehr häufig die vielen Potenziale, die da auch brach liegen und noch nicht genutzt werden, gar nicht gesehen werden. Und das entsteht dann auch sehr häufig so ein entweder ein sehr technokritischer Diskurs, ja, durch Skandale, die aufgedeckt werden bei großen Digitalkonzernen, auch völlig zu Recht aufgedeckt werden, aber die Potenziale, die es eben auch gibt, werden dann gar nicht gesehen. Oder, und das ist eine andere Gefahr, die in der Gesellschaft besteht, der sogenannte Techno-Solutionism. Ja? Also man möchte dann quasi man kümmert sich viel mehr um um irgendwie ein digitales Tool oder irgendeine digitale Lösung, ohne eigentlich zu hinterfragen, welche gesellschaftliche Herausforderungen man damit lösen kann. Und diese beiden Phänomene auch anzugehen, ist eine Aufgabe, die wirklich weit über Schule hinausgeht. Das ist etwas, was in der Arbeitswelt sich niederschlagen muss und darüber hinaus dann auch wirklich in der breiten Bildung. Um mal eine verrückte Idee zu nennen, wir haben uns schon eine Weile mal mit dem Konzept einer Bundeszentrale für digitale Kompetenz, vielleicht sogar für algorithmische Kompetenz auseinandergesetzt. Also um wirklich auch symbolhaft mal Zeichen zu setzen, dass das nicht einfach eine kleine Veränderung ist, sondern was wirklich Großes, dem man auch für die ganze Gesellschaft entgegentreten muss, wo es Angebote braucht, die alle Teile der Bevölkerung erreichen.
Und auch da hört man raus, dass es ja eigentlich eine vernetzte Aufgabe ist, die man vielleicht auch noch mal viel grundsätzlicher angehen muss, dass man in der Gesellschaft einfach mal guckt, wo sind Veränderungsprozesse, wo ist das miteinander verzahnt und wie können wir ein neues Konzept da auch vielleicht entwickeln. Gide Janssen, von allen Seiten hört man immer nur die Forderung, dass mehr digitalisiert werden muss. Die FDP, der Sie angehören, treibt ja auch die Digitalisierung durchaus voran, dass mehr digitale Kompetenzen vermittelt werden müssen. Hören wir, was dazu führt, dass wir andere grundlegende Alltagskompetenzen nicht mit integrieren oder vergessen?
Ich würde sagen, also das Potenzial, dass das passiert, ist sicherlich da, aber wenn man sich das bewusst macht, kann man dem, glaube ich, vorbeugen. Also ich brauche nicht ausführen, wir sind definitiv ja auch in Zukunft in einer Welt unterwegs, die maßgeblich, das hat Herr Müller-Eisert ja auch ausgeführt, im digitalen Raum auch stattfindet. Was ja aber Corona und die Pandemiesituation der letzten 2 Jahre auch gezeigt haben, ist, wie notwendig es ist, dass wir als soziale Wesen auch einen direkten Austausch haben. Und deswegen ist Präsenzunterricht, und das würde ja auch in das gesamte Horn stoßen, was Herr Palescher ausgeführt hat, die Menschen oder die Kinder und Jugendlichen, die erreichen wir ja vor allen Dingen auch in der Schule. Und wenn sie dort nicht sind, dann erreichen wir sie nicht. All das, glaube ich, muss zusammengedacht werden. Und ich glaube, das macht das Problem oder die Herausforderung manchmal sehr, sehr groß. Wenn man etwas verändern will, dann muss man zwar im Kleinen anfangen, aber die großen Änderungen mitdenken. Ich würde, wenn ich darf, einen Punkt noch ergänzen wollen. Mhm. Und zwar glaube ich auch, ich hatte vorhin ja den Punkt gesagt, wir müssen kommunikativer werden mit den unterschiedlich beteiligten Ebenen. Ich glaube, wir müssen auch kommunikativ besser über den Beruf oder ich würde vielmehr sagen, die Berufung von Lehrenden, von Lehrerinnen und Lehrern sprechen. Das ist auch manchmal so dieses abschätzige Paukerin von früher, dieses Bild, sorgt, glaube ich, nicht unbedingt dafür, dass junge Menschen gerne diesen Beruf ergreifen.
Da sind wir beim Fachkräftemangel, der ja auch in der Lehrerschaft durchaus ein Riesenproblem ist.
Der ist extrem. Und ich glaube, das ist was, viele nehmen das Lehramtsstudium auf, aber werden dann in diesem Prozess des Studiums oder wenn es quasi an die bürokratischen Abläufe geht, an die sie sich dann zu halten haben, werden dann systematisch wieder abgeschreckt. Das ist zumindest häufig etwas, was ich höre. Und ich glaube, das müssen wir um jeden Preis vermeiden, weil da verlieren wir ganz wichtige Köpfe, die maßgeblich die Generation von morgen mit ausbilden.
Ganz wichtiger Punkt, den wir auch noch aufgreifen werden, vielleicht auch noch mal in einer eigenen Sendung, nämlich über das Image der Lehrerinnen und Lehrer zu reden hier in Deutschland. Und ohne dass wir genug von ihnen haben, schaffen wir es auch nicht, die digitalen Kompetenzen zu vermitteln. Und darüber reden wir heute. Wie wichtig ist das auch für die Chancengerechtigkeit, dass wir möglichst allen jungen Menschen und auch den Älteren über Weiterbildung digitale Kompetenzen vermitteln in dieser Welt, die ja doch zunehmend technisiert ist? 00800 0800 446 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer 0800 446 4464, und gewählt hat die Armin Biermann aus Stuttgart, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Biermann.
Guten Tag.
Sie haben zu tun mit jungen Menschen.
Genau, ich arbeite beim Caritasverband für Stuttgart seit über 15 Jahren und wir haben natürlich Zugang gerade zu den sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen und arbeiten zu den Digitalisierungsthemen auch schon über 10 Jahren mit den Kids. Und vielleicht zwei Dinge, die mir wichtig sind. Zum einen ist tatsächlich der Zugang zentral. Also wie bekommt man Zugang zu den sozial benachteiligten Kindern? Das schaffen die Schulen oft nicht alleine, die sind überfordert. Und im gesamten Bereich der Digitalisierungsanstrengungen, jetzt auch vom Bund und vom Land, kommen die Jugendhilfeeinrichtungen, die diesen Zugang haben, eigentlich viel zu kurz. Also wie gesagt, seit 10 Jahren sind wir aktiv. Seit 10 Jahren machen wir das nur über Projektfinanzierung, weil es überhaupt keine Regelfinanzierungen gibt. Im Unterschied zum Beispiel zur Schule für Jugendhilfe gibt es aus dem Digitalisierungspakt gar nichts, obwohl wir durchaus die Zugänge eben haben und auch verschiedene Formate, wie wir digitale Kompetenzen unterstützen können. Die Schule allein wird es nicht richten. Die ist, ich würde sagen, in vielen Themen vollkommen überfordert und braucht dringend Partner, die mitwirken. Und da ist die Jugendhilfe aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Partner.
Herr Biermann, ein wichtiger Punkt. Der Digitalpakt läuft ja im kommenden Jahr auch aus. Am Digitalpakt 2.0 wird gestrickt. Vielleicht Gede Jensen als Politikerin hier in der Runde. Würden Sie sagen, solche Dinge, die müssen in so einen Digitalpakt 2.0 auch rein, und kommt der sicher?
Also der Digitalpakt 2.0, der kommt definitiv. Wir brauchen noch ein, zwei Stellschrauben, die wir vorher abhaken müssen. Das sind unter anderem Evaluationen, die uns auch der Bundesrechnungshof vorgibt. Ein wichtiger Punkt, was auch so die Bedarfsermittlung für die Zukunft anbelangt.
Da hapert es ordentlich, hat auch die GEW-Studie ergeben. Genau, das ist ein großes Problem, die Evaluierung und das Monitoring.
Das Thema Antragswesen, Bürokratie haben wir angesprochen. Das ist ein großer Punkt, der sicherlich auch mit Blick auf den Digitalpakt 2.0 erfolgen muss. Das Thema, was Herr Biermann anspricht, ist ein unheimlich wichtiges. Es spielt ja auch da nicht nur im Bundesbildungsministerium eine Rolle, sondern auch im Familienministerium. Das ganze Thema Jugend liegt auch dort. Und ich will den Punkt aufgreifen, den Herr Palesche ganz am Anfang sagte, nämlich, dass Schule ja auch ein öffentlicher Raum in dem Sinne ist, dass man sich externen Input, externen Sachverstand dazu holt. Und wenn zum Beispiel die Jugendhilfeeinrichtungen dort einen Beitrag leisten können, dann glaube ich, sollte das möglich sein.
Also das heißt, Sie hätten auch gerne eine Verzahnung zwischen den Schulen und den Jugendeinrichtungen, dass man sagt, auch auf kommunaler Ebene versucht man da mehr Netzwerke zu schaffen.
Genau, aber ich würde nicht sagen, dass der Digitalpakt 2.0 da unbedingt das Instrument für ist, aber definitiv sollten wir aufhören, in diesen Silos zu denken, in denen es nun mal auch in so einer Ministerialbürokratie sehr, sehr häufig zugeht. Aber je offener auch diskutiert wird, auch je ressortübergreifender, desto besser. Und das wäre ein Ansatz, den ich sehr gerne auch nochmal mit in die Runden nehme, in denen ich sitzen darf, um das deutlich zu machen, weil Herr Biermann hatte einen wichtigen Punkt.
Mischa Palesche, Herr Biermann sagt, die Schulen allein können das nicht leisten. Sie versuchen als Jugendhilfeeinrichtung auch gerade den Punkt, den Sie ja auch schon genannt haben, aufzugreifen und zu sagen, wir müssen den Zugang zu den Jugendlichen auch finden, damit wir ihnen überhaupt dieses Wissen vermitteln können. Fühlen Sie sich manchmal alleingelassen?
Ach, ich weiß nicht, ob ich das als alleingelassen fühlen beschreiben würde, aber wir erkennen natürlich, dass es Schule tatsächlich nicht mehr alleine schafft. Die Veränderungen unserer Gesellschaft sind so tiefgreifend, dass eben eine Schule, die jetzt, sage ich mal, von ihrer Genese her eher ein geschlossenes System ist, ja, sogar innerschulisch geschlossen, da sind ja ganz oft die Türen hinter der Lehrkraft zu, aber auch noch außen hin. Natürlich gibt es Kooperationen und im Sinne des Vereinssport oder anderen Dingen im Sinne vom Ganztag, aber eine wirkliche partizipative Öffnung, die wir brauchen, auch das, was Frau Jensen gerade angesprochen hat, oder aber zur Jugendhilfe. Ich glaube, es geht gar nichts mehr ohne Partizipation, ohne Beteiligung. Es ist ein gemeinschaftliches Thema, es geht eben um veränderte Formen auch der Zusammenarbeit, und es wird immer komplexer. Und ich glaube, einer Komplexität kann man eben nur dann entgegentreten, wenn man auch gemeinschaftlich die ganzen Themenfelder, die unterschiedlichen Blickpunkte ins Zentrum rückt. Und deswegen glaube ich, dass eine Öffnung von Schule essentiell ist. Also eine Öffnung von Schule nach außen, in die Institutionen, in die Quartiere, aber gleichzeitig natürlich auch die Expertinnen und Experten in die Schule zu holen.
Machen Sie das schon? Wird das bei Ihnen schon praktiziert? Also dass Sie auch sagen, die Jugendhilfeeinrichtungen Einrichtungen sind für uns auch Ansprechpartner. Wir holen da auch mal Expertise ein oder wir arbeiten zusammen oder wir gucken, wo sind die Problemfelder eben auch dort?
Absolut. Das machen wir. Wir arbeiten ganz intensiv mit Menschen von außen zusammen, mit unterschiedlichsten Einrichtungen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind wir, glaube ich, an genau dem entscheidenden Punkt. Wir merken schon, das ist dieser partizipative Prozess, das heißt diese Öffnung von Schule, dieses gemeinschaftliche Lösen eines Problems, das ist eine zentrale kulturelle Praktik in, und so hat es Felix Stalder beschrieben, in einer Kultur der Digitalität. Und ganz oft sind Schulen eben auf diesem Stand, dass jetzt eben versucht wird, analoge Lehr-Lern-Settings, analoge Prozesse zu digitalisieren. Das heißt, da wird quasi statt einer analogen Tafel eine digitale Tafel gekauft, statt einem Overhead-Projektor gibt es einen Visualizer und so weiter. Die Form des Lehren und Lernens ist aber immer noch sehr ähnlich. Und ich glaube, wir müssen eben auch als Schulgemeinschaft, aber eben dann auch in Lehr-Lern-Settings darüber sprechen, dass wir genau diese Praktiken, die wir jetzt brauchen als Lösung, dieses gemeinschaftliche Arbeiten zusammen, diese Co-Kreation an diesem komplexen Problem, wie schaffen wir es als Gemeinschaft, zum Beispiel benachteiligte Jugendliche mehr zu integrieren, zu erreichen, dass genau diese Praktiken gelernt werden müssen. Auch unsere Kinder und Jugendlichen müssen diese lernen. Und von daher müssen Lernprozesse verändert werden, dahingehend, dass sie tatsächlich diese Praktiken auch erlernbar machen.
Das ist ein großer Wunsch auch der Schulleitungen. Das hat eine Befragung auch gerade erst wieder ergeben, diesen althergebrachten Schulkanon doch nochmal zu öffnen, anders zu denken, moderner zu denken. Armin Biermann aus Stuttgart hat er uns angerufen, noch in der Leitung. Sie arbeiten im Caritasverband, haben Sie uns gerade geschildert und gemerkt, mit dem, was Sie erzählt haben oder uns berichtet haben, haben Sie einen guten Punkt getroffen. Das beschäftigt ja, hier auch die Leute in der Runde. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Anregung mit reingegeben haben und ich hoffe, oder ich weiß, es ist angekommen, es ist gehört worden und Ihnen noch erstmal einen schönen Samstag.
Ja, vielen Dank für die Sendung. Tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut. Herr Palesche hat es angesprochen. Also nochmal grundsätzlicher auch denken, das merkt man ja in dieser gesamten Sendung, ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Auch grundsätzlicher denken im Unterricht. Wir haben kurz angerissen auch die Frage, inwieweit wir erstmal auch wissen müssen, wo wir eigentlich stehen. Die Evaluation, das haben auch Hörerinnen und Hörer uns hier in die Runde gegeben, unter anderem ein Hörer oder eine Hörerin Probst Liebig. Es kann nicht um die Digitalisierung, um der Digitalisierung willen gehen. Digitalisierung bringt Erleichterung und hier braucht es Bedarfsanalysen. Wo braucht es die Veränderung durch die neue Kulturtechnik und wo nicht? Und in Folge die Ausarbeitung von Veränderungen durch die neue Kultur. Quatsch. Und in Folge die Ausarbeitung von Konzepten, die vom Träger nach Beratung auf die Einrichtungen übertragen werden. Dort brauchen wir kompetente Fachleute, die die Pädagoginnen und Träger unterstützen. Das heißt, erstmal schauen, wo brauchen wir denn eigentlich Kompetenzen? Wo müssen wir die vermitteln? Welche Punkte sind es, wo möglicherweise in unserer Gesellschaft ja auch diese Kulturtechnik implementiert werden soll und wo nicht? Es gibt sicherlich auch Bereiche unseres Lebens, wo wir sie gar nicht haben wollen. Ralf Müller-Eiselt, gibt es da eine Bedarfsanalyse, haben Sie im Hause bei der Bertelsmann Stiftung Untersuchungen dazu gemacht?
Ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo so etwas passieren kann. Und das schließt extrem gut an die Äußerungen, die gerade eben auch von Herrn Palesche und auch vom Hörer kamen. Die Musik spielt aus meiner Sicht wirklich bei der Kommunikation und auf der sehr regionalen Zusammenarbeit. Und dort eben spielen die außerschulischen Akteure eine Rolle, da spielen die Schulen eine Rolle, aber es spielen eben noch viel mehr Akteure eine Rolle. Es spielen die regionalen Bildungsbüros eine Rolle, es spielt die Schulaufsicht eine Rolle. Und diese Orchestrierung und dort genau Konzepte zu entwickeln, das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, wo man vorankommen kann. Das dauert aber auch, das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben ein solches Pilotprojekt tatsächlich gemacht im Landkreis Gütersloh mit den dortigen Schulen und das ist ein zweijähriger Prozess gewesen. Aber das Schöne ist, man geht dann gegenseitig auf sich zu und wenn man auf Augenhöhe so eine Kommunikation dann schafft, dann kann man wirklich Konzepte entwickeln, dann kann man Strategien entwickeln und dann kann man auch sich klare Ziele geben, an denen man sich anschließend dann eben auch messen kann und genau diese Evaluation, von der eben die Rede war, auch schaffen. Und das ist ein schönes Beispiel, digitale Schule regional gestalten, wo man solche Bedarfe genau vor Ort erfasst hat und eben auch dann darauf eingehen konnte, dass die Bedarfe an den unterschiedlichen Schulen einfach sehr, sehr unterschiedlich sind und man dann eben auch darauf nicht überall mit der gleichen Lösung reagieren kann.
Eine weitere Hörerin hat uns mit einer Frage auch geschrieben, die ein bisschen in diese Richtung auch geht. Claudia Gottstein, sie hat zurzeit leider den Eindruck, dass sich die Schule erstmal von der Corona-Krise erholen muss. Ihre Tochter ist derzeit in der 7. Klasse im Gymnasium und ihre Befürchtung ist, dass sich aufgrund der bürokratischen Hürden, die wir hier auch schon angesprochen haben, auch in den nächsten Jahren nur wenig ändern wird, mit Blick auf den Digitalpakt 2.0 und den runden Tisch, den Sie, Gide Jensen, auch angesprochen haben, ist Ihre Frage, ob beispielsweise ein Bildungsgipfel ergebnisoffen ist oder was sind die Ziele kurz- und mittelfristig? Gibt es da Ziele, die Sie sich auch setzen, dass Sie sagen, das wollen wir mittelfristig erreichen?
Die Frage ging an mich?
Mhm. Die Frage unserer Hörerin, genau.
Also die Frage ist entscheidend, glaube ich, wenn so ein Gipfel auf den Weg gebracht wird. Und mein letzter Stand ist, dass das in diesem Jahr erfolgen soll, möglichst noch im sommerlichen Raum, sage ich mal, dass der ergebnisoffen ist. Und ich glaube, das Problem bei diesen Veränderungen, die es braucht, und wir haben ja schon so viele große Sachen jetzt anklingen lassen, von der Veränderung des Schulkanons über die Lehrkräfteausbildung, über die Veränderung auch von Lehrenden, die ja eine ältere Ausbildung genossen haben, die mitzunehmen, lebenslanges Lernen auch da zu ermöglichen, braucht es, glaube ich, schon über kurz oder lang eine Reform des Bildungsföderalismus insgesamt. Das dauert länger als 4 Jahre. Da sind wir uns ja alle einig.
Da wird schon lange dran geschraubt. Angestoßen ist das lange. Der Digitalpakt ist ein Ergebnis daraus.
Das stimmt, der ist ein Ergebnis daraus. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiges. Die Zeiten, dass der Bund sich nicht in Bildung, die klassisch Länderhoheit ist, einmischen darf, glaube ich, die sind vorbei und die ist notwendig, um ein paar, ich sag mal, Standards und ein paar Leitplanken einzulegen, um auch eine Kontinuität zu schaffen und Möglichkeiten eben zu geben, dann noch zusätzlich dort, wo die individuellen Bedarfe sind, nachzubessern. Ich würde einen Punkt gerne noch machen, der, glaube ich, elementar ist und den wir in dieser Legislatur im Bund umsetzen können. Und zwar haben wir im Koalitionsvertrag unter dem Stichwort Talentschulen etwas vereinbart mit den Koalitionspartnern, dass wir individuell schauen wollen, dass besonders die Schulen, die in, ich sag mal, Regionen sind, wo soziokulturell ein bisschen Benachteiligung ist, wo man auch weiß, okay, da sind eher bildungsfernere Schichten, da weiß man, dass man die Schülerinnen und Schüler nicht so gut erreicht, diese Schulen besonders fördern möchte, dass man Schulen mit einem Schulbudget ausstattet, weil sie ja meistens vor Ort genau wissen, was notwendig ist. Was
aber da sind wir tatsächlich ja wieder bei der Ausstattung und wir haben von Mischa Palesche ja schon sehr eindrücklich auch gehört, dass das Aufbrechen auch der Strukturen wichtig ist. Wir haben von Ralf Müller-Eisel das Stichwort auch schon Lehrerausbildung gehört. Wir haben auch schon das Stichwort Lehrermangel gehört. All das ist damit ja nicht gelöst, wenn man die Schulen einfach ausstattet. Da muss ja mehr erfolgen. Hat sich ja in den zurückliegenden beiden Jahren ganz massiv gezeigt. Die Gelder werden nicht abgerufen, die Hürden sind offensichtlich zu hoch. Ich habe gelesen, 10% bis Anfang des Jahres ist bei den Schulen aus dem Digitalpakt Milliarden gelandet. Das kann es irgendwie perspektivisch immer noch nicht sein, oder?
Vollkommen richtig. Das Problem ist, dass die Länder diese Richtlinien für die Beantragungswege machen. Es gab vor 4-5 Wochen eine Erhebung dazu, die ganz klar gezeigt hat, wie unterschiedlich in den Ländern genau diese Digitalpaktgelder abgerufen werden. Und als Schleswig-Holsteinerin muss ich sagen, stimmt mich das nicht zufrieden, weil wir, glaube ich, auf Platz 15 von 16 lagen. Nur das Saarland war noch hinter uns. Das zeigt ja, dass es Unterschiede gibt, die wir auf Bundesebene klarer regeln müssen, damit es keinen Unterschied macht, in welchem Bundesland oder in welchem Bundesland man beispielsweise zur Schule geht. Und es geht explizit auch bei diesem Talentschulgedanken eben nicht nur um die Ausstattung, sondern auch, ich nenne das jetzt mal allgemein, Ermöglichung, Chancengerechtigkeit auch an jede Schülerin und jeden Schüler zu vermitteln und eine Grundlage dafür zu schaffen. Das ist natürlich ein Tablet oder der Glasfaseranschluss, der auch Ländersache ist. Das ist aber auch die Weiterbildung von Lehrkräften oder die außerschulischen Angebote, die vielleicht zusätzlich noch mit ermöglicht werden können. All das ist dann ja nicht nur Ausstattung, sondern das geht ja direkt Das ist im Grunde eine direkte Investition in junge Köpfe. Und das wollen wir am Ende erreichen.
Möglichst schnell, Ralf Müller-Eiselt. Sie verfolgen die Entwicklung in der digitalen Bildung schon seit einigen Jahren. Ich glaube, 2015 haben Sie schon etwas publiziert über den radikalen Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können. Wenn wir auf die zurückliegenden, man muss sagen, das sind dann ja schon einige Jahre, schauen. Woran liegt es, dass immer wieder eigentlich die gleichen Forderungen auch gestellt werden und auch die Verlautbarungen kommen? Wir hören jetzt auch, es wird passieren, es wird kommen, aber es dann doch immer wieder hakt.
Also der Föderalismus spielt bestimmt eine Rolle, aber ich würde ihn jetzt nicht als alleinigen Grund benennen. Per se muss man erstmal sagen, Schulentwicklung dauert. Wenn Sie eine Schulentwicklungsphase betrachten, sind das 7, 8, 9 Jahre. Und deshalb dauert Schule und Veränderung in Schule dauert. Und
in der Zwischenzeit werden Schülerinnen und Schüler abgehängt, weil sie nicht den Zugang zu den digitalen Kompetenzen bekommen.
Ja, das ist richtig. Wir müssen nur einfach zur Kenntnis nehmen, dass es dauert. Ich will also insofern einfach nicht sagen, man kann nicht auf einen Knopf drücken und dann verändert sich plötzlich alles in der Bildungspolitik. Ich will zwei Punkte, glaube ich, wirklich nennen, die ich wichtig finde und an denen ich glaube wirklich, dass es hakt. Der eine ist gar nicht so weit weg von dem, was Frau Jensen eben sagte, die Finanzierung in dem Sinne, und das war ja auch eine Botschaft der GEW-Studie, Ungleiches ungleich zu behandeln. Und Finanzierung meint in dem Sinne bei mir eher Ressourcenausstattung. Dass man einfach in gewissen Bereichen auch unterschiedliche Ausstattungen mit Personal, mit Unterstützungsstrukturen braucht. Das ist wirklich
wieder beim Monitoring,
ein
dass wir überhaupt wissen müssen, wo das so ist. Ne?
Exakt das.
Welche Schule ist schon gut ausgestattet, und welche nicht? Wo müssen wir die Gelder hingeben, damit es eine Gleichheit geben kann?
So. Ja, und da ist einfach viel zu wenig passiert. Es gab einzelne Pilotprojekte mit Brennpunktschulen, die teilweise Stiftungen angestoßen haben. Aber staatlicherseits ist dieses Thema viel zu wenig aufgegriffen worden. Und der zweite Punkt, ich muss jetzt einfach noch zwei Sätze dazu sagen, ist die Lehramtsausbildung. Verschlafen wir wirklich seit einem Jahrzehnt die notwendigen Veränderungen. Es ist wirklich in sehr, sehr geringer Veränderung dort festzustellen. Sie können, ich spitze es jetzt wirklich an der Stelle mal ein bisschen zu, heute noch in ein Referendariat kommen, die gesamte Lehrausbildung, Amtsausbildung hinter sich haben und keinen Kontakt mit digitalen Medien gehabt haben. Also es gibt zwar mehr Angebote, aber digitale Medienkompetenz bleibt überwiegend im Wahlpflichtbereich. Und an der Stelle brauchen wir wirklich länderübergreifende, klare Vereinbarungen, dass sich das ändert. Wir müssen da auch phasenübergreifender denken. Das ist ein Thema sowohl für die Fachwissenschaften, für die Fachdidaktiken und dann für die Praxisphase. Also Lehramtsausbildung wäre für mich der wirklich wesentlichste Schlüssel überhaupt für alle Lehrkräfte und dann schon auch nochmal drüber nachzudenken.
Also Weiterbildung für die schon da sind.
Genau, die schon da sind. Und dann habe ich gestern oder vor 2 Tagen eine Zahl gelernt, dass wir in Deutschland 117 Informatik-Lehramtsabsolventinnen pro Jahr haben. Und das hat mich doch auch nochmal ins Nachdenken gebracht.
Micha Palesche, Sie sind Rektor der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Wir haben jetzt mehrere Sachen gehört, wo der Praktiker vielleicht auch noch mal gefragt ist. Politik ist nicht so schnell. Man kann nicht einfach einen Knopf drücken. Gleichzeitig haben wir auch gehört, es fehlt in der Lehrkräfteausbildung auch dieser Bereich Kompetenzvermittlung im Digitalen. 117 Menschen, die ausgebildet werden im Bereich IT. Kommen zu Ihnen junge Menschen, die eine Ausbildung haben, die gerüstet sind für die Vermittlung digitaler Kompetenzen, oder suchen Sie da auch händeringend?
Also ich glaube, ich finde es total spannend gerade, weil ich glaube, ich habe eine Beobachtung gemacht. Es ist, glaube ich, zunächst mal keine Frage der Technik. Also es haben ganz, ganz viele Schulen, ich glaube, alle Schulen in Deutschland, so etwas ähnlich wie ein Lernmanagementsystem während Corona angeschafft. Also eine Plattform, auf der sie mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren können. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Schulen jetzt mich anrufen und fragen, jetzt haben wir die Schüler wieder vor Ort, was machen wir denn mit dieser Plattform? Ja, also es wird ein Wunsch quasi deutlich back to normal gerade. Und man fragt sich aber gar nicht, ob normal gut war. Und ich möchte das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Und da bin ich bei der Lehramtsausbildung. Ich glaube, natürlich ist das, was Herr Müller-Alto gesagt hat, ein Thema. Ich glaube, man braucht verbindliche Elemente auch im Sinne der Medienkompetenz, die in die Lehramtsausbildung einfließen. Das gravierende Problem ist aber eigentlich beispielsweise die Form der Prüfung der Anwärterinnen und Anwärter. Das heißt, wenn Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, dass ihre Prüfungsstunde am Ende immer noch so aussieht, wie eine Prüfungsstunde aussieht, mit einer 45-Minuten-Taktung, die quasi völlig traditionell läuft, dann verändert sich Unterricht und Lehr- und Lernsettings nicht. Und das Entscheidende ist eben auch, und vielleicht spiele ich da den Ball auch nochmal an Frau Jensen zu, ich würde beispielsweise, jetzt mache ich mal eine ganz gewagte These, ich würde beispielsweise die Gelder des Digitalpakts daran knüpfen, dass beispielsweise Schulleitungen Fortbildungen besuchen müssen, indem sie im Bereich agiles Lernen, agiles Management geschult werden, indem sie dieses Thema Öffnung von Schulen, Kooperationspartnerschaften schließen und so weiter, dass quasi ja diese Elemente wirklich auch gebunden werden an Gelder des Digitalpakts.
Ja, da sind wir wieder bei den Bedingungen, die wurden ja auch immer wieder kritisiert, dass die geknüpft sind an das Abrufen der Gelder und damit die Schulen auch blockiert sind. Aber dennoch, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den Sie gesagt haben, dass Sie den Eindruck haben, viele wollen wieder back to normal, also wieder zu dem, was vor der Pandemie war und gar nicht das nutzen, was in der Pandemie auch gelernt wurde, ja, über digitales Lernen. Woher kommt das? Was glauben Sie?
Ja, das liegt an den Überzeugungen, die wir von Schule haben. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, übrigens inklusive ich, haben diese Systemschule nie verlassen. Wir sind quasi in die Schule gegangen, haben die Hochschule besucht und dann die Rolle getauscht. Das heißt, man ist in einem bestehenden System. Eltern haben alle mal eine Schule besucht. Das heißt, die Schulen sind gebaut dafür, für diese Form des Lernens. Die Materialien sind dafür geschaffen, um so zu arbeiten, wie man schon immer gearbeitet hat. Und ich glaube, das macht es eben unglaublich schwer, in Schulen Veränderungsprozesse anzustoßen, dass digitale Medien anders genutzt werden, als anstatt nur analoge Prozesse zu digitalisieren. Und vielleicht ein Beispiel, dieser Begriff mobiles Lernen zum Beispiel, der, wenn man diesen wörtlich nimmt, dann leuchtet einem das schon ein, dass eben beispielsweise Schülerinnen und Schüler eben nicht mehr nur in einem Klassenraum sitzen müssen, 6 Stunden am Vormittag, sie machen ihre Spitze an dieser Stelle, aber trotzdem, so ist es meistens, sondern dass sie außerhalb lernen können, dass sie im Campus lernen können, dass sie im Quartier lernen können, dass sie vielleicht zu dem Herrn für Jugendhilfe gehen, weil es dort ganz tolle Angebote gibt, die sie sonst nicht nutzen können. Da merken sie schon, es geht um Öffnung von Schule, es geht um Öffnung von Strukturen und meistens sitzen eben diese Überzeugungen so fest und so tief, dass es eben schwer ist, genau ja, diese zu überwinden.
Ich muss leider auf die Uhr gucken, wir haben nur noch 3 Minuten, würde Sie aber noch einmal bitten, weil Sie wirklich ja sehr fortschrittlich auch eigentlich denken, wenn ich das mal so wertend sagen darf, wenn es um den Unterricht geht. Sie arbeiten auch interdisziplinär. Sie öffnen auch die Schulfächer, weil das ja auch dem Alltag entspricht. Vielleicht können Sie da noch mal 2 Sätze zu sagen.
Genau. Also wir haben seit 2 Jahren etwas geschaffen, das nennt sich TH-themenorientiertes Arbeiten, bei dem wir unterschiedliche Fächer, also beispielsweise Geografie, Biologie, einzelne Fächer zusammengefasst haben an einem Vormittag. Und dann die Bildungspläne wirklich an die Wand gehängt haben und geschaut haben, wo gibt es Vernetzungen, quasi wirklich wie es außerhalb der Schule auch ist, in der die Welt ohne Fächer quasi da ist, geguckt haben, wo kann man zusammenarbeiten, wo gibt es Vernetzungen. Wir betrachten eben Themen aus unterschiedlichen Fachperspektiven. An einem Vormittag in der Woche beleuchten die aus unterschiedlichen Perspektiven, schaffen so vernetztes Lernen und bilden aber trotzdem den Bildungsplan ab. Und ich glaube, dieses Auflösen von Fachstrukturen ist auch ein zentrales Element, eben diese Form der Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg zu denken. Das ist, glaube ich, auch ein zentrales Element der Schulentwicklung der Zukunft.
Umso gespannter bin ich, wie die Schulentwicklung der Zukunft sich tatsächlich gestaltet und hoffentlich ein wenig schneller als zu befürchten gilt. Ich danke Ihnen aber allen, dass Sie sich beteiligt haben an dieser Sendung. Mit dabei waren Gide Jensen, sie ist die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Ralf Müller-Eiselt ist der Direktor Digitalisierung und Gemeinwohl bei der Bertelsmann Stiftung. Und Micha Palesche, Rektor der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule, den ich hier jetzt verabschieden muss, auch wie alle anderen. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagnachmittag und ein schönes Wochenende.